Ja, es ist immer so ein 50-50-Joker, weil letztendlich wir kreieren ja viele Gerichte, viele Harmonien auf dem Teller, die wir für richtig halten und sensationell finden. Und letztendlich ist aber doch der Beurteiler der Gast, weil ihm muss es am Schluss schmecken. Und ihn dadurch so auch zu überzeugen, wie wir es für richtig halten, das bleibt immer so ein offenes Geheimnis am Schluss des Abends, wenn man dann auch nochmal durchs Restaurant geht. Ja, wie hat es denn den Gästen jetzt gefallen oder auch geschmeckt? Ja, also spannende Momente auch manchmal nach den experimentierfreudigen Situationen und Zeiten in der Küche.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, geht es für mich heute in eine deutsche Gourmet-Hochburg, nämlich nach Baiersbronn. Hier gibt es, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, zweimal Drei-Sterne-Restaurants, dazu aber noch auch zwei Einsterner. Und das in einer Gemeinde, die gerade mal ca. 15.000 Einwohner zählt. Heute bin ich zu Gast im Restaurant Schlossberg, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern. Und hier treffen im wahrsten Sinne Generationen auf sich. Denn hier kocht der Vater noch zusammen mit seinem Sohn. Hier trifft quasi Tradition auf Moderne. Und auf das Zusammenspielen wollen wir heute ein bisschen schauen. Dazu noch auf eine Zutat, die gerade Hochsaison hat. Und ich sage hallo und herzlich willkommen, Jörg und Nico Sackmann.
Ja, hallo Christian.
Hallo, grüß dich.
Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Ihr zwei, ich glaube, das wird heute eine spannende Folge. Jörg, soweit ich weiß, bist du bisher mein ältester Gast im Podcast.
Ja, wenn es so ist.
Und Nico, du hast die Sterneküche ja fast schon mit der Muttermilch ein bisschen mitbekommen, denn das Restaurant, das hält ja schon seit Ewigkeiten einen Stern und zeitweise sogar zwei. Wie ist es, wenn man so lange schon ausgezeichnet wird und wie geht's euch damit?
Gut, also erstens mal machen wir unseren Beruf mit Leidenschaft und ich freue mich natürlich auch, dass die Jugend, also unsere beiden Söhne, der Nico und der Daniel, mit eingestiegen sind und der Nico jetzt mit in der Küche drin ist. Und ja, es ist wir zusätzliche Motivation und wir haben natürlich ein tolles Team und ich habe ja schon viele Kochbücher gemacht und ja. Einfach mit Leidenschaft.
Wie geht's dir damit, Nico?
Ja, nee, Leidenschaft ist natürlich immer ein wichtiger Aspekt. Also wenn ich überlege, damals, wo er den Stern als erstes bekommen hat, da haben mein Bruder und ich uns riesig gefreut. Als kleine Kids haben nichts damit anfangen können, sind auf die Straße gerannt und haben draußen den Stern am Hotel gesucht, der dort angebracht werden sollte, weil wir das noch nicht ganz verstanden haben. Heute ist es natürlich kulinarisch für uns das wichtigste Thema im Haus. Und ob Gourmet-Restaurant oder nicht, ob Stern oder nein, egal in welchem Restaurant bei uns, ja, Kulinarik steht an erster Stelle.
Ihr habt ja wirklich schon lange den Stern. Wie alt warst du, als der erste Stern kam?
Oh je. Da war ich ja, oh je. Vier, fünf,
sechs. Sind über 30 Jahre.
Ja, ihr habt den ja wirklich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Mhm. Hast du das gemerkt und hat es dich begleitet über deine Jahre hinweg? Oder ab wann konntest du es einordnen, was es damit auf sich hat?
Gut, ich glaube, das Thema, das kam natürlich erst viel später. Mit 10 Jahren habe ich mein Taschengeld angefangen zu verdienen, durch Kräuter sammeln, durch Mitkochen und irgendwo mitwirken in der Küche, im Restaurant. Habe sogar auch mal im Gourmet-Restaurant mitgekellnert und habe da mein erstes Taschengeld verdienen können durch Trinkgeld. Da fing das erstmal an, so ein bisschen spielerisch mit reinzukommen, ohne dass ich da konkret eigentlich darüber mir Gedanken gemacht habe, in welche Zielrichtung das Ganze auch gehen könnte.
War es so ein bisschen Ziel, ihn schon früh dran hinzuführen oder war das absolut frei und wenn er es übernimmt oder wenn es in die Richtung geht, dann schön, aber also oder hattest du es als Plan in deinem Kopf?
Also zunächst war es so, dass man sich natürlich wünscht, wenn die Kinder mit in den Betrieb kommen, aber man kann es ja nicht steuern und insofern hat sich das alles so nach und nach ergeben. Er hat immer wieder mal reingeschnüffelt, so wie jetzt gerade auch gesagt hat, Kräuter gesammelt und so weiter, aber so der Ausschlag war dann so, dass er verschiedene Probearbeiten gemacht hat, praktisch um einfach Eindrücke für Berufe zu sammeln und das hat ihm dann schon Spaß gemacht. Dann hat er tatsächlich auch damals beim Harald Wohlfahrt hat er ein Praktikum gemacht und dann hat er gesagt gehabt, ja, er möchte das machen und hat dann da tatsächlich in dem Betrieb auch seine Lehre angefangen. Aus freien Stücken, das war so.
Was hat dich überzeugt damals zu sagen, jetzt gehst du in den Beruf?
überzeugt, nicht das Arbeiten, eher mehr die Leidenschaft zum Essen. Ich war damals schon sehr schleckhaft auf verschiedene Produkte interessiert, einfach Kombinationen kennenzulernen und auch auszuprobieren. Wir sind ja auch früher schon viel in Restaurants zum Essen unterwegs gewesen und haben natürlich eine große Hochburg an Kulinarik kennengelernt. Und da ist man dann schon auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, sodass man sagen konnte, okay, alles klar, kochen, das ist eigentlich etwas, was mich schon sehr interessiert und auch Spaß machen könnte.
Also er war schon essen bei Adrian Ferrar im El Bulli, als er noch 2 Sterne hatte.
Also hast du überall mit hingeschleppt?
Überall habe ich die mit hingeschleppt, das hat dazu gehört.
Wie ging es dir? Oder wie ist, also ich nehme meine Kinder tatsächlich, wenn es möglich ist, am Abend natürlich nicht, weil da dauert es zu lang, aber mittags, wenn möglich, schon mal mit, damit sie auch das kennenlernen, sag jetzt mal, was gute Produktqualität ist. Wie ging es dir, wenn man dann, sag jetzt mal, in die Gourmet-Tempel der Welt mitgenommen wird?
Ja gut, wie gesagt, also wir sind von klein auf an dabei gewesen, man hat sich da vielleicht nicht viel, man hat nicht viele Gedanken darüber spielen lassen. Man hat einfach probiert, weil wir dort schick essen waren. Und ein Erlebnis, das bleibt mir wirklich noch eingefleischt und eingebrannt. Das war im El Bulli, einen rohen Tintenfischkopf gefüllt mit Kokosnussmilch zu essen. Ja, den habe ich natürlich zerkaut und gleich wieder ausgespuckt. Ansonsten, ich war immer mutig und habe immer probiert.
Ging dein Puls hoch in dem Moment?
Als das Essen kam, habe ich auch gedacht, oh Gott, wie reagiert er jetzt drauf? Aber er hat daraus gelernt. Und ich muss immer ganz ehrlich sagen, auch nicht nur die kulinarische Seite, sondern für mich war auch immer interessant zu sehen, wie gehen die Mitarbeiter in den Restaurants um, wenn so Kinder dabei sind. Weil ich denke, das ist auch ein Job, wo man damit gut umgehen muss, wenn der Gast entspannt sein soll und wenn es gut laufen soll.
Wie macht das ihr hier?
Also wenn bei uns Kinder mit ins Restaurant reinkommen, wir versuchen natürlich auch, dass nicht an dem Abend 10 Kinder drin sind, das schaut man auch drauf, aber bei uns ist das auch der Gast von morgen und ich meine, entweder bieten wir natürlich auch an, dass die Kinder die Möglichkeit haben, wenn die Eltern essen gehen wollen, dass die vielleicht ein anderes Freizeitprogramm machen können, aber wenn die dabei sind, dann wird so gestaltet, dass die Interesse haben an dem, was passiert. Man muss ja nicht gleich sagen, du musst jetzt eine Gänseleber essen, aber du kannst eine Seezunge mit Nudeln essen oder geht immer.
Wird es eure Erfahrung nach angenommen von den Kindern?
Von den Kindern ja. Also ganz toll. Also vor allem die Eltern, die auch darauf Wert legen, jetzt viel essen zu gehen mit den Kindern, die wissen ganz genau. Die lassen sich überraschen und dann erklären die das, dann hinterfragen die das. Doch.
Werbung.
Ihr Lieben, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Gleich schenkt euch Tomami etwas gratis. Was es ist und wie ihr es bekommt, das sage ich euch in wenigen Sekunden. Bis dorthin möchte ich euch von Tomami das Vegan Hack vorstellen. Das ist eine natürliche, proteinreiche Alternative für Hackfleisch, bestehend aus Erbsen- und Sonnenblumenprotein. Der Vegan Hack von Tomami ist ungewürzt, das heißt, es ist sehr vielseitig einsetzbar und ihr könnt es ganz nach eurem Geschmack würzen. Am besten in der Kombo mit den Tomami Würzsoßen. Es ist wirklich sehr einfach und schnell zuzubereiten und so kannst du es beispielsweise für Burger, Wraps oder Fleischbällchen verwenden. Und das sind nur einige Gerichte von vielen, die mir einfallen würden, denn die Textur von Tomamis der Vegan Hack ist richtig gut und macht es dadurch total vielseitig einsetzbar. Und wie versprochen könnt ihr das Ganze in einem gratis Musterpaket testen. Du bist Gastronom? Dann schreib einfach eine Mail mit dem Stichwort The Flying Schlemmer an info@tomami.eu und dein gratis Musterpaket von Tomami ist schon auf dem Weg zu dir. Es lohnt sich.
Werbung Ende.
Jetzt hast du gerade erzählt, Nico, du hast früher Kräuter gesammelt. Hast du wahrscheinlich hier von Restaurant zu Restaurant weiter verscherbelt? Hast du die guten behalten und die B-Ware weitergegeben oder wie war es?
Nein, also das Ganze ist ja auch während der Schulzeit passiert. Das heißt, wenn ich die Zeit hatte, habe ich natürlich eine schöne Tüte voll mit gemischten Kräutern sammeln können. Sei es drum einfach den Spitzwegerich, den Oxalis, den wilden Sauerampfer, Bergampfer, verschiedenes, was halt hier wächst und was man halt von Kind auf an auch hier kennenlernt. Und es hat sich natürlich auch immer wieder weit ausgebreitet, das Thema, bis zum Waldmeister, bis zum Bärlauch, dann die Morcheln, die gewachsen sind, die steilen Pilze. Die Vielfalt ist halt immer größer geworden, nicht nur einfach um Taschengeld zu verdienen, sondern auch aus Leidenschaft. Und ja, die Leidenschaft ist heute noch da. Und ich mache es unheimlich gern. Und ich gebe es auch jetzt schon meinen Kindern weiter.
Was interessant war, er wusste die Preise schon vorher sehr gut. Also über meine Köche wusste er schon immer, was kostet. Und er wusste auch da, wo die Kräuter am meisten gekostet haben.
Ja, die Verhandlungsfähigkeiten sind natürlich, natürlich auch gewachsen, ja.
Jetzt sind er ein paar Jahre ins Land gezogen, wer war am geizigsten?
Verhandlungssache.
Jörg, du bist ja so ein bisschen, oder du zählst ja so unter den Köchen ein bisschen ja, zu denen, die extrem viel Neues ausprobieren.
Genau, weil deshalb war ich gerade enttäuscht. Tradition und also Jugend. Also weil, wie gesagt, wir versuchen ständig auch immer wieder am Ball zu bleiben und uns zu erneuern. Aber das hat auch was mit der Leidenschaft zu tun. Denn weil man neugierig ist, ganz einfach.
Was juckt dich immer, immer wieder die Neugier voranzutreiben, immer auf der Suche nach dem Neuen etwa?
Also das ist ganz einfach. Erstens mal stehen die Aromen irgendwo im Vordergrund, Kombination mit Gewürzen oder indem man versucht, Salze selber herzustellen, wie ein Weißkohl, den ich trockne, aus den ich dann annehme zum Würzen oder gerade für Krustentiere. Oder wenn man die Jahreszeit, was die alles Neues bringt. Und ich bin einer, der Multikulti ist, der sich einfach interessiert. Das muss nicht total exotisch sein, aber das kann in der Verbindung und in der Zusammenstellung ganz kreativ sein.
Bist du dann wer, der, wenn er etwas Neues entdeckt, ja, gleich das sieht und gleich ausprobiert, oder geht es erst zwei, dreimal durch den Kopf, ob das tatsächlich überhaupt Sinn macht?
Also es ist immer das Blatt Papier, wo wir ein Gericht aufmalen, wo wir dann versuchen zu kombinieren, und so wie der Lachs mit dem Sandelholz, also in Sandelholz gebraten und dann einfach mit angebrannt aus dem Rauch raus, oder jetzt die Gochi-Bären in einer Kombination mit einem Fischgericht. Und oder wie wir jetzt auch den Spargel veredeln, indem wir den fermentieren, aber einfach nicht zu lang. Wenn man denkt ja immer, fermentiert ist ja eine ewig lange Geschichte und so weiter. Das kann auch über Nacht gehen, und wo man ganz tolles Aroma bekommt.
Jetzt hast du mich gerade selber ein bisschen getriggert, aber mir ist gerade eingefallen, ich habe ihn ja tatsächlich gar nicht mehr daheim stehen. Wir hatten mal einen Gucci-Bärenstrauch tatsächlich daheim im Garten.
Ja.
Wie verwende ich denn sie am Ende des Tages am besten, weil sag jetzt mal, wenn ich sie vom Baum runternehme und dann esse, das ist ja jetzt nicht so das beste Geschmackserlebnis tatsächlich. Nee. Und wir haben lange überlegt, auch zu Hause privat, und ich bin sicher, der ein oder andere hat auch noch einen im Garten stehen, dem es vielleicht ähnlich geht. Wie verwende ich die aus dem heimischen Garten am besten?
Also das ist das Gleiche auch mit der Vogelbeere, weil wenn man die jetzt zuerst probiert, ist es stockbitter. Das ist jetzt bei der Gucci-Beere nicht so, aber wenn man eine Gucci-Beere wird erst saftig, wenn man sie länger einlegt drin, weil sonst ist das so eine schmale, kleine, ovale Frucht. Und die Gucci-Beere, die legen wir zum Beispiel ein mit einer Pfeffermarinade und machen da eine Reduktion, in dem Fall mit Nolibra, Orangenschale, und geben dann die Gucci-Beere rein und lassen die einfach mal ein paar Tage drin ziehen. Und dann ist das jetzt zum Beispiel zu einem Lachsgericht, der gebraten ist, dann schön oben drüber, weil mit der bisschen Säure, die da drin ist, kommt das ganz gut rüber.
Also kann man noch sehr viel mehr rausholen.
Sehr viel mehr rausholen. Oder jetzt, wenn man die Eschebeere, also die Vogelbeere nimmt, die eigentlich sehr bitter ist, die reift und kriegt erst die Qualität, wenn sie länger eingelegt ist.
Ja, Nico, wie ging es denn dir eigentlich damit, wenn dein Papa, sag jetzt mal, oftmals mit neuen Ideen, neuen Impulsen zurückkommt? War da das eine oder andere Mal dabei, wo du dir gedacht hast, was hat er sich dabei gedacht oder was hat er jetzt mitgebracht?
So jetzt nicht direkt, weil wir sind ja trotzdem auch immer wissensdurstig auf Neues und sind natürlich auch interessiert, viele neue Produkte umsetzen zu können oder auch neue zu gestalten. Und dann wird halt natürlich auch das eine oder andere geprobt, geübt oder experimentiert. Entweder geht es in die Hose oder man nimmt einen zweiten Anlauf, weil es noch nicht optimal war, bis es halt dann, ich sage jetzt mal, den Feinschliff hat. Und selbst dann, wenn ein Gericht seinen Feinschliff hat, kann es sein, dass nach zwei Wochen wieder etwas geändert wird, weil es doch noch nicht so optimal ist, wie es uns dann doch schmeckt oder schmecken soll oder wie wir es für richtig finden.
Würdest du auch sagen, dass er zu den Experimentierfreudigen gehört?
Er experimentiert sehr gerne und er probiert sehr gerne, und er hat halt einen ziemlich weiten Horizont durch das, dass er am Produkt immer arbeitet. Also nicht einfach mit Gewalt versucht jetzt neue Sachen zu kreieren, sondern es muss ja auch immer alles passen. Und ich meine, gerade wenn man, er hat es ja gerade angesprochen, wenn wir so Sachen ausprobieren, wir machen das natürlich auch im Team und diskutieren dann auch drüber. Und dann uns ist immer wichtig, dass es dann wirklich passt, wenn man das dann auch serviert.
Jetzt bist du, habe ich ja vorhin gerade erst erfahren, leidenschaftlicher Kochbuchsammler.
Ja, ich habe eine ganze Kochbuchlasche da vorne. Aber da ist ja nur die Hälfte von den Büchern.
Ja, es gibt noch einen ganzen Keller voll.
Wie wichtig ist das für dich oder ziehst du daraus Inspiration oder mit welchem Hintergrund sammelst du sie oder hast du sie auch?
Also man muss ja so sehen, durch die Kochbücher, also ich sehe die Kochbücher auch weltweit, was in Brasilien gekocht wird, also das ist so spannend, das ist, ja, ich freue mich jedes Mal drauf, also jedes Jahr kaufe ich mindestens 5-6 Kochbücher, mindestens. Und da beschenke ich mich selber, das muss ich auch sagen. Und es ist einfach schön, wenn man die durchblättern kann und die Philosophien sieht, wie einer in Sydney kocht, ja, oder in Südspanien unten, wo die Entwicklungen sind, wo die Kreationen sind oder wo welche total klassisch in Frankreich, in Paris oder so unterwegs sind, wo man einfach sagt, wow, toll, Mensch. Und da holt man sich natürlich auch Inspiration, aber es ist auch wirklich großes Kino, also muss ich wirklich sagen, das ist auch so, wie wenn ich 200-300 Kilometer wohin fahre, um einfach gut zu essen. Das ist halt.
Ja. War es dann für dich auch die Inspiration, für die Leidenschaft für die Kochbücher, dass du mal gesagt hast, okay, ich schreibe selber welche?
Ja, das hat sich so ergeben. Also mit den Kochbüchern hat sich so entwickelt, war ich in der Oberschiene bei Eckhard Witzigmann und da habe ich den Johann Wilsberger kennengelernt und da habe ich auch immer mitarbeiten dürfen bei den Gerichten, die dann auch mit entworfen oder fotografiert worden sind für den Gourmet. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, ist Johann Wilsberger aufgetaucht und hat mich dann gefragt, ob ich mal was machen möchte. Und am Ende, bis zu seinem 101. Buch, habe ich an 18 Büchern mitgearbeitet und das maßgeblich mit 6-7 Gerichten immer. Und dann war das für mich so, dass ich eigentlich auch, ich habe die dann auch immer auf Papier, wir haben eine Besprechung gemacht, weil er hat gesagt, Schwarzwurzel ist das Thema und dann Wurzel generell. Was hast du da für Ideen dazu? Und dann hat man da was gemacht, eine kurze Besprechung, bevor er kam. Das Gericht war noch nie so gestanden. Und dann haben wir angefangen zu kochen und haben das dann, und er hatte damals nicht so die Technik gehabt, wo man einfach gesagt hat, okay, da kannst du mal ein bisschen Licht wegnehmen oder kannst du ein bisschen so machen oder so. Sondern wenn die Fotos gemacht worden sind, dann war es so. Ja? Und ja, das hat riesen Spaß gemacht. Ja, war natürlich aufwendig, aber irgendwann habe ich die Rezepte auch so geschrieben aus dem Kopf raus, dass das für mich weniger ein Problem war. Und deshalb habe ich mir auch jederzeit getraut, ein eigenes Buch zu schreiben. Und dann noch eins und dann noch eins. Und ich habe natürlich fast 600 Rezepte auch fürs ARD geschrieben. Aber ich bin kein Fernsehkoch so im klassischen Sinne, sondern ich bin immer sehr gerne ins ARD-Buffet gegangen. Die waren so nett, das sind 20 Minuten, 30 Minuten von hier gewesen. Und es war für mich immer wie ein schöner Ausflug.
Kochbücher schenken war früher aber dann eine sichere Bank bei Geburtstagen, oder?
Das war eher schwierig für uns, weil wir wussten ja nicht, was wir ihm dann schenken sollten oder könnten, weil er sich dann doch das meiste halt eben selber schon sich geschenkt hat. Und bevor man eine Idee aufschnappen konnte, dann hatte er das schon längst. Deswegen sind wir dann doch anderweitig immer beim Beschenken kreativ gewesen.
Wie ist es denn? Wie macht ihr euch denn frei? Weil man kriegt ja jetzt über Kochbücher ja oder auch auf Social Media etc. ja mittlerweile extrem viel Inspiration. Mhm. Gibt es eigentlich noch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt bin ich komplett Freestyle unterwegs, also mal komplett ohne dem, was ich schon mal gesehen habe, oder schwingt das unterbewusst tatsächlich immer mal mit?
Nee, also ich kann tatsächlich abschalten, wenn ich jetzt wohin gehe und auch mal schön zum Essen gehe oder so. Also ich war jetzt zuletzt in Cadiz unten in dem 3-Sterne-Restaurant, da nur Fisch und mit Plankton sehr viel arbeitet und so weiter. Und da habe ich auch Muräne gegessen und so Sachen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, muss ich das jetzt haben, muss ich nicht haben. Die Haut hat er absolut perfekt verarbeitet, weil die crispy war, das war richtig klasse. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich dann schon völlig frei. Und ich war ein Jahr zuvor auch dort, weil ich dann wissen will, wie der ein Jahr später das Ganze gemacht hat, auf welcher Basis. War ganz interessant.
Und bei dir? Ist da Social Media so ein bisschen Gefahr? Oder sag jetzt mal, ändert sich das? Oder hast du die Leidenschaft für Kochbücher da auch übernommen? Oder nimmst du dann doch mehr die, sag jetzt mal, neue Medien ein bisschen her?
Nein, also die neue Medienlandschaft, die ist zwar sehr innovativ und cool anzusehen, aber man hat doch lieber gerne ein Kochbuch in der Hand, man blättert drin, man macht auch mal vielleicht Notizen und steckt irgendwo mal zwischen die Seiten was rein. Man hat das auch einfach nur mal so als kreativen Punkt im Regal stehen, wo man dann wieder drauf zurückgreifen kann. Und ich glaube, das ist etwas, das sollte auch so bestehen bleiben, weil das hat halt auch noch einen gewissen Stil.
Ja, ich sehe es halt bei meinen Köchen, wenn die mal dringend irgendwas wissen wollen, dann gehen die mal schnell und googeln das. Und ich muss immer sagen, da kommt ja dann irgendwo der gleiche Brei nach oben, weil das, was am häufigsten gegoogelt wird oder so. Und so individuelle Kochbücher, die irgendwo aus einer Provinz kommen, also ganz aus dem hintersten Eck, also das ist schon klasse. Das ist wie wenn ein Maler irgendwo was malt und macht, also das ist schon ganz individuell.
Ihr habt ja auch eins zusammengeschrieben, oder?
Wir haben eins zusammengeschrieben, ja.
Wie ging es euch? Wie habt ihr die Aufteilung gemacht gehabt? Hat sich jeder so ein bisschen mit eingebracht und findet sich auch jeder wieder?
Ich sag mal so, der Vater ist ja natürlich erprobt. Und wir haben ja aber trotzdem auch ein ganzes Portfolio an Gerichten ja schon gehabt, was in den letzten vergangenen Monaten, bevor das Kochbuch entstanden ist, ja auch von uns kreativ zusammengestellt wurde als Gericht. Und man natürlich dann auch besprochen hat, welches man in ein Kochbuch mit reinnehmen könnte, sodass man auch eventuell ein bisschen differenzieren konnte und auch das Thema Vater-Sohn aufnehmen kann. Und das hat alles ganz gut geklappt und auch von der Vorbereitung her, von den Rezepten schreiben, das war so perfekt und die Informationen vom Team und die Erfahrung vom Vater selbst mit den ersten zwei Kochbüchern, ja, das wurde alles an zwei Tagen, ja, wurde das alles im Kasten fotografiert und das war eine wunderbare und schnelle Produktion und es kam ein sensationelles Kochbuch raus.
Ja, man hat ja was verbindet und was bleibt. Also Bücher überdauern ja oftmals die Zeit.
Genau.
Also ist ja auch eine schöne Erinnerung dann.
Und für mich war es einfach stolz, mit dem eigenen Sohn ein Buch zu produzieren. Und ich wollte nicht, dass wir einen Konkurrenzgedanken aufkommen lassen, sondern dass wir einfach sagen, das, was uns Spaß macht, da wo wir Freude haben und wo der eigene Charakter charakterisiert wird über die Rezepte, so soll es sein. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen.
Du hast ja über den letzten 40 Jahren sicherlich ja schon viel erlebt, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst.
Ja.
was sind die Momente, die dir da hängen geblieben sind?
Die mir hängen geblieben sind? Mein erster Tag, als ich in der Schwarzwaldstube war, als ich in der Traubeck war, wurde die Schwarzwaldstube eröffnet und da durfte ich am Frühstücksbuffet stehen, wo die ganzen großen Köche gekommen sind. Das war so, was mir hängen geblieben ist, dann meine ganze Ausbildung generell und die Entwicklung. Und eigentlich sollte ich ja ins Management, also gleich hier mit ins Hotelmanagement rein. Aber dann war es so, dass ich dann in der Schwarzwaldstube gelandet bin. Dann war für mich einfach, wo kann ich noch besser hin, noch weiter, noch. Und dann bin ich ja ins Metro nach Berlin, dann war ich im Oberschien, dann war ich auch noch zwischendrin im Brenner, habe Meisterschule gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und alle Chefs waren für sich individuell anders und die Erfahrungen, die ich da mitgenommen habe, die waren wirklich toll und das möchte ich alles nicht missen. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich natürlich ganz schnell gemerkt, also mit Wurstsalat und Seezunge und Gänseleber kann ich das nicht verwirklichen und allein so, der Standard so zu kochen, habe ich gar keine Lust drauf. Und dann haben wir angefangen, das zu trennen und da konnte ich mich dann einfach verwirklichen und dann ging es immer einen Schritt weiter und ich war eigentlich immer der Dritte im Bunde hier in Baiersbronn, aber da habe ich immer gut von profitiert und der Weg war einfach für mich immer mein eigenes Ding zu machen, das machen, was mir Spaß macht und damit sind wir eigentlich ganz gut und ganz weit gekommen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass die nächste Generation das übernimmt und sich damit reinlebt. Und ich erwarte nicht, dass das alles heißt, wir machen das genau so, wie er das will, sondern einfach, dass da neue Impulse drin sind. Ja. Also wir haben wirklich auch ein ganz junges Team mit drin in der Küche, wo wir wirklich auch viele Impulse gemeinsam zusammenarbeiten.
Viele Ideen,
ja,
die zusammen entstehen, ja.
Jetzt habt ihr gerade gesagt, ihr habt ein relativ junges Team. Gibt es da auch schon mal den Generationenkonflikt?
Generationskonflikt, ich glaube, da sind wir drüber raus. Also ich denke, dass das Team, das wir hier in der Küche haben, die haben wirklich auch den Respekt jetzt. Ich finde es doof, vorm Alter zu sagen, aber es spielt vielleicht doch eine Rolle. Also ich weiß es nicht. Also im Prinzip, aber ich bin eigentlich da relativ locker. Und beim Nico ist es halt so, dass die mehr partnerschaftlich auch mit dem Team zusammenarbeiten. Und es ist ja immer wichtig, dass die Leute motiviert sind und Spaß an der Sache dran haben, weil dann hat man den besten Erfolg und auf der Basis macht man es auch.
Jetzt muss ich euch mal ein bisschen...
Wir hören auch zu, wenn die was sagen, die Mitarbeiter. Das muss ich ganz klar sagen, ja.
Wichtig?
Absolut. Man kann ja auch nicht immer alles alleine machen. Wir sind ja froh, dass wir ein gutes Team haben. Die Inspirationen und Gedanken werden geteilt und auch ausdiskutiert. Es kommt sehr viel Input. Und nur so kann ja auch ein Team zusammenwachsen. Und wie gesagt, wir können ja nicht immer alles nur alleine machen.
Jetzt hast ja du vor allem, sag jetzt mal, die alten Zeiten, so nenne ich es jetzt mal, noch wahrscheinlich sehr stark miterlebt und mitbekommen, die ja oftmals zitiert werden. War es wirklich so schlimm?
Sag offen, was du meinst.
Ja, man hört ja da, die diversesten und verrücktesten Geschichten aus der Küche.
Ja, also wie gesagt, ich habe schon viel erlebt. Also es war tatsächlich, der Umgangston hat sich stark verändert in den letzten Jahren. Und auch ich habe an mir gearbeitet, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Also ich war früher auch viel direkter und viel, viel strenger in der Küche wie jetzt. Aber eins ist auch sicher, bei denen, wo ich gearbeitet habe, habe ich auch wirklich sehr, sehr viel dazugelernt. Und mir war auch klar, was da dahinter steckt. Und früher war das auch so, dass es was ganz Besonderes war in den Küchen mit den Rezeptgeheimnissen und mit dem, wo kommt die Ware her. Da kommen irgendwo Langusten her. Wo sind die? Wird erst gar nicht erzählt, wo die herkommen. Die haben wir jetzt erst gerade vom Flughafen geholt. Die wurden individuell geliefert. Das war jetzt bei Ori Levy in Berlin. Und der ganze Hype mit den Produkten oder Gänseleber wurde damals hier irgendwo an einer Autobahnraststätte abgeholt und weil wir die eben noch nicht geliefert bekommen hat, in die Traube hoch oder da musste man dann damals auch nach Straßburg fahren, um Fisch zu holen oder zu schauen, was haben die da anders wie wir. Es hat sich ja erst alles entwickelt, auch in der Zeit, als ich in Berlin gearbeitet habe, da wurde das KDW neu aufgemacht. Le Nôtre, Patissier von Le Nôtre. Das war alles ein großer Hype und Produkte zu bekommen und so. Es war eine ganz spannende Zeit. Das sind jetzt immerhin 50 Jahre her, also wenn man es insgesamt sieht.
Was war so die wildeste Geschichte, die du von damals hast? Also wenn ich jetzt höre, auf der Autobahnraststätte, da glaube ich...
Soll ich dir erzählen?
Ja, hau raus.
Also unser Chef, der Herr Witzigmann, von dem ich ganz großen Respekt habe und wir haben ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis, aber ich hatte auch so Mordsmanschetten und so einen großen Respekt vor ihm und wir hatten frei, hatten eine Ladung Hummer bekommen und die waren tatsächlich an dem anderen Tag, also einen Tag frei hatten wir da gemacht und am anderen Tag, als wir morgens in die Küche gekommen sind, waren die Tiere tot. Wir haben überlegt, wie kann ich das dem Chef beibringen? Wir haben uns das gar nicht getraut. Als der Fischlieferant kam, haben wir den abgelenkt, haben den Karton ausgetauscht und einen anderen Karton Hummer runter und in den Keller. Das war schon krass, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, aus großem Respekt und aus Angst macht man alles.
Wie ist das aus deiner Sicht heutzutage? Gibt es immer noch diese Sachen, wo man dann versucht zum Vertuschen oder die eine oder andere wilde Geschichte?
Nein, also
ist so ruhiger krass geworden?
Oder wilde Geschichten kann ich jetzt nicht erzählen. Klar gibt es die ein oder anderen Erlebnisse, aber ich glaube, in diesen ganzen Jahren hat sich wirklich einiges getan. Also wir schweben da produktiv sehr wohl in einem Luxus, sodass wir wirklich eine riesengroße Auswahl haben und auch haben können durch verschiedene Lieferanten, die mittlerweile auch viele ähnliche Produkte liefern können. Wir jeden Tag so gut wie immer frischen Fisch geliefert bekommen können, sowohl als auch ja, Früchte aus aller Welt. Ich glaube, es bleibt da wirklich wenig offen zu sagen, dass es noch Probleme gibt, sondern es geht wirklich vieles sehr, sehr schnell und auch jahreszeitengemäß.
Wir haben mal einen gefüllten Babysteinbutt gemacht. Das war mit dem Harald Wohlfahrt in der Küche. Und der war gefüllt für zwei Personen. Und das war ein Sechsertisch. Da ging lauter André Echte dazu. Und der war dann gar. Der lag auf dem Brettlech, gebuttert, fertig. Musste ihn rausziehen. Als ich den raus habe und habe ihn hoch, war unter der Folie kein Fisch mehr. Der lag im Ofen. Der ist rausgerutscht. Und dann war die Situation, wir sind am Pass, wir haben angerichtet. Ja. Aber waren alle recht cool und haben mich anständig behandelt. Da hat sich das alles ein bisschen verzögert.
Ich habe es mir hier als Frage mal aufgeschrieben, du hast ja doch einige Jahre auf dem Buckel, so steht es bei mir auf dem Zettel. Hallo. Hinterlässt das eigentlich körperliche Spuren? Kann man jetzt so oder so sehen?
Sehe ich so aus?
Nee, topfit.
Ja, also gut. Was heißt körperliche Spuren? Also ich meine gut, auf der einen Seite, wer rastet, der rostet, auf der anderen Seite, also ich meine, wenn die Kinder wollen, dass ich sie noch lang unterstütze oder generell unterstütze, bin ich immer für sie da. Ja, also das ist die andere Seite. Also ich habe auch Spaß am Beruf und überhaupt. Und ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass die Familie dahinter steht und den Betrieb mitführt. Das ist nicht selbstverständlich. Also beide Schwiegertöchter, beide Söhne und meine Frau. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und wir wollen einfach nach vorne schauen. Wir sind zeitgemäß, sonst hätten wir auch nicht so viel jetzt investiert und in die Hand genommen, um einfach einen Top-Betrieb zu haben, wo wir gut dastehen. Weil wenn man nur arbeitet und immer nur die Sterne sieht und einen Investitionsstau hat, dann weiß ich nicht, wie lange sowas gut geht.
Was man bei euch ja merkt, das muss ich euch mal feedbacken, wir haben telefoniert vor ein paar Tagen, um uns nochmal abzustimmen. Ja. Und ich glaube, das ist zeichnet euch als Familie schon ein bisschen auch aus. Es ist diese Gastfreundlichkeit von der ersten Sekunde an.
Ja.
Kann man sowas lernen oder hat man es in der DNA?
Wir sind so. Also ja, also verstellen, wenn sich einer verstellt, dann funktioniert es eh nicht gut. Aber Fakt ist, wir sind Gastgeber und wir wollen dem Gast Emotionen geben, wenn er bei uns im Betrieb ist. Ob das was auf dem Teller ist oder in verschiedenen Bereichen, wie hier in der Weinlosch, dieser Weinautomat oder wie die Bergelmaschine, wo ein toller Schinken drauf ist und so weiter und so weiter. Ich finde, dass der Gast möchte auch, wenn er gestresst kommt und möchte runterkommen, er möchte ein Erlebnis haben.
Selbst wir sind früher schon darauf hingewiesen worden, jetzt Achtung, du fängst wieder an zu schwäbeln, weil man es in der Schule mit aufgenommen hat. Natürlich sind wir im Schwabeländle, aber es war immer wichtig in der Familie, dass wir uns mit Hochdeutsch auch dem Gast gegenüber äußern, sodass uns der Gast, egal von welcher Nationalität er auch gekommen ist, immer versteht und wir auch dementsprechend auch immer freundlich grüßen können. Und wenn ich überlege, ja, also ohne dass ich das jetzt explizit mit meiner Frau so umgesetzt habe, ja, wenn meine Kinder durchs Hotel laufen und es sind jetzt beide Jungs 11 und 10 und die Kleine ist 6 Jahre alt, dann ist es selbstverständlich, dass sie mittlerweile jeden Gast einfach grüßen, weil sie selber aus Herzenslust machen.
Also die Enkelkinder leben das schon mit.
Wie ist es eigentlich, wenn ihr, sag jetzt mal, die Top-Ausstattung sowohl beim Essen als auch Wellness etc. vor der Haustür hat, nutzt man das auch mal geheim selber?
Also ich war bis jetzt, und wir haben jetzt seit über 4 Jahren das Hotel umgebaut und einen Infinity-Pool auf dem Dach, bis jetzt noch kein einziges Mal drin. Ja. Natürlich versucht man das eine oder andere auch mal auszuprobieren, aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich die Freizeit habe und auch die Zeit und auch mit meiner Familie was machen kann, dann möchte ich gerne dann irgendwo anders sein, wo ich vielleicht nicht direkt gleich als Ansprechpartner für die Mitarbeiter oder für den Gast diene, sodass ich auch mal abschalten kann.
Wie ist es bei dir?
Also ich gehe gern nachts schwimmen, also wenn ich Feierabend habe oder so zur Zeit. Ich hatte jetzt eine Schulteroperation, weil das war beim Skifahren und dann bin ich jetzt abends immer rein, nach dem Kochen später bin ich runter und bin schön schwimmen gegangen oder das mache ich auch gern oben im Freien, im Skypool, dass ich abends eine Runde schwimmen gehe.
Also du hast ihn schon öfters genutzt wie
ihr. Ja, absolut.
Und die Gastfreundlichkeit, die spricht sich ja auch ein bisschen rum. Also ich habe gelesen, ihr hattet ja hohen Besuch erst letztes Jahr. Kann das sein?
Das kann schon sein, ja.
Ja, ganz überraschend.
Aufregend?
Ja, also gut, es war was Besonderes, weil wir gehört haben, dass der Bundeskanzler kommt. Und das war erst das Büro, wo angerufen hat. Da habe ich gedacht, da kommt bestimmt eine Sekretärin oder irgendjemand. Aber dann wurde es immer ernster. Erst hieß es dann 6 Personen. Und dann kamen plötzlich 11 Polizisten aus verschiedenen Regionen rein, also Pforzheim, Balingen, Freudenstadt und so weiter. Und die haben sich dann das ganze Haus inspiziert und dann kam plötzlich einen Tag später die Reservierung, dass in 10 Tagen oder so ein ganzer Trott kommt mit dem Bundeskanzler. Und es war spannende Erfahrung, aber es hat uns Spaß gemacht und Freude. Also für uns ist sowas eine Herausforderung. Also
er bringt, du hast es gerade gesagt, aber auch extreme Sicherheitsvorkehrungen wahrscheinlich mit sich.
Extrem, also vom Zimmer sichern, also mit Verdunklung, man könnte ja heute auch von außen mit Drohnen ran oder mit Kameras und so weiter. Also es war wirklich
spannend. Ja. Also man hat alle anderen Zimmer ringsherum gesperrt und er hatte auch dann dementsprechend seine Bodyguards und die Polizisten, die halt nebenan in den Zimmern waren. Es wurde alles gekappt, also so, dass er auch seine Ruhe hat und top secret. Und wir durften auch vorher nichts erzählen, nichts an Werbung herausgeben und einfach nur höchste Sicherheitsmaßnahmen.
Er hat uns völlig freie Hand gelassen bei dem, was wir für ihn kochen, das muss ich ehrlich sagen. Also er war da ganz pflegeleicht.
Ja, was kocht man dann, wenn man dann freie Hand hat?
Und so weiter. Ja, also wie gesagt, wir haben viele regionale Produkte von hier gekocht. gegart, also gekocht und mit Saibling und mit Wachtel und mit Geflügel und Rindfleisch. Und ja, also wir haben ein schönes Menü aus dem aktuellen Programm gemacht.
Steht man anders unter Stress?
Ich sag mal so, es ist ein spannendes Thema gewesen. Man ist zwar sicherlich vorher aufgeregt, aber ja, ich glaube, an dem Abend oder an dem Tag war mein Vater der aufgeregste Mensch hier in dem Hotel, weil es einfach eine ganz, ganz hohe Ehre und ein besonderer Auftakt war.
Die kamen mit Panzerfahrzeugen, haben rechts und links das Hotel abgeschirmt oder sind dann am Haus vorbei und haben alles gesichert, auch die ganze Nacht. Die haben 3 Schichten an 25 Polizisten oder was
gehabt? Nee, also wir hatten 3 Schichten a 40 Polizisten. Mhm. Es waren immer eine Staffel im Wald unterwegs. Es waren alle paar Kilometer waren 2, 3 Busse mit voller Besatzung fixiert, falls irgendwas ist, dass sie abrufbereit sind. Und hier rund ums Hotel waren es alleine, ja, 20 Polizisten, aber es waren mehrere Staffeln, weil die haben sich alle paar Stunden ablösen müssen. Und
also so gut gesichert war unser Dorf.
Unglaublich, ja, Wahnsinn.
Gibt es da einen Vorkoster? Haben wir gerade über
Sicherheitsvorkehrungen geredet? Das ist interessant. Es hat keiner vorgekostet. Die haben also volles Vertrauen zu uns gehabt. Und nein, aber im Restaurant saßen 2, 3 Tische weiter, 3, 4 Sicherheitsbeamte.
Verpflegt man die mit?
Die haben ja auch gegessen nebenher, die sind aber jetzt gar nicht aufgefallen, also es hat so niemand richtig wahrgenommen.
Sag jetzt mal, 40 Polizisten, 3 Schichten, alles top abgesichert, aber am Ende dann höchstes Vertrauen in euch, also ja, spricht ja dann auch Bände.
Ja, vielleicht sind wir deshalb nicht ganz unbekannt, also dass da schon mehr Besuch da war, schon im Vorfeld und ja, auch hier gegessen hat, also.
Wie funktioniert das eigentlich mit euch zwei in der Küche? Ich recherchiere immer ein bisschen und lese ja, so die Artikel, die man so findet. Ja. Und ich habe in dem einen Artikel gelesen, ihr seid beide Dickköpfe.
Ja, ja. Das kommt absolut. Also das kann man schon sagen. Aber das muss nicht negativ sein. Also
ist gut. Was dazu? Ja, es gibt Pro und Contra. Es gibt Tage, da läuft es gut. Und es gibt Tage, da gerät man auch mal aneinander. Ja.
Wie geht ihr damit um?
Also, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, wichtig ist, dass wir immer uns aussprechen. Also das bin ich schon so oft gefragt worden, aber das ist die Tatsache. 2 Tage im Monat setzen wir uns mit der Familie und mit einem, der uns coacht, also einer, der Moderator ist, sagen wir so, nicht Coach, zusammen und sprechen alles an, was anliegt und das tut gut, das funktioniert gut.
Läuft mal Gefahr, Arbeit und Privates zu vermischen oder kriegt ihr es gut getrennt?
Es ist nicht immer einfach, bin ich ehrlich, weil man ist halt natürlich als Selbstständiger immer wieder antastbar. Das heißt, man ist immer wieder erreichbar und muss auch in Notsituationen oder für Notsituationen auch erreichbar sein. Ja, man muss sich auch manchmal die Zeit einfach nehmen, abschalten zu können und sich auszuklinken. Und wir sind ja mittlerweile zu dritt, also das heißt, ich mit meiner Familie, mein Bruder mit seiner Familie, der Vater und die Mutter und somit können wir uns einfach auch abwechseln und dann ist immer eben von der Familie auch ein Ansprechpartner da, sodass die anderen entlastet sein können, wenn es gut funktioniert.
Also ich komme gut damit, klar, muss ich wirklich sagen, weil durch die Kinder haben wir natürlich schon eine gute Unterstützung und das ist schon eine Entlastung für uns alle.
Wie schafft ihr es dann, sag jetzt mal, eure 2 Generationen auf den Teller zu vereinen?
Das ist, weil jeder auch sein Ding macht, aber wir kritisieren uns auch gegenseitig. Aber es ist nicht der eine auf den anderen böse in dem Fall, sondern es ist tatsächlich so, dass wir darüber diskutieren und wir diskutieren das vor den Mitarbeitern, nicht hinter versteckter, hinter einer Tür oder so, sondern da wird es meistens gleich geklärt. Also wenn wir sagen, findest du das gut? Und dann sagt der eine, finde es jetzt nicht gut. Oder wie wäre es, wenn wir das so und so machen? Und dann steht irgendwann eine Lösung auf dem Teller. Also da wird auch nicht drum gestritten, sondern das ist
relativ ehrlich und locker. Direkt.
Ehrlich und direkt.
Jetzt habt ihr ja beispielsweise auf eurer aktuellen Karte Wolfsbarsch mit Yuzu, Algenkristine, Kaviar und Rotspanskanäle.
Ja.
Jetzt mal am Beispiel von dem Gericht, wie ist das denn entstanden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Gericht ist entstanden, weil ich im Süden ein Event hatte, wo ich den Wolfsbarsch hatte und das mit sehr heißen Temperaturen da kombinieren musste. Und da war mir klar, dass wir irgendwie was Erfrischendes, Leichtes machen. Und dann haben wir ein Algenpüree dazu gemacht, das Meeraroma transportiert mit der Soße zusammen, mit dem Fruchtigen, mit der Säure von der Yuzu. Und so ist es entstanden. Und dann haben wir oben drüber jetzt nicht allein nur klassischen Kaviar, wie man so denkt, sondern gerade den Wasabi-Kaviar, also das, was so spritzig, knackig und Würze hat drüber.
Hast du dich auch mit eingebracht?
Gut, ich sag mal so, wenn jetzt eine Idee von ihm kommt, ja, dann wird auch darauf aufgebaut und in die Richtung gearbeitet. Und dann probiert man natürlich auch das Gericht und dann feilt man auch nochmal dran, ja. Und dann wird eben halt nochmal an der Frische gearbeitet. Dann muss da vielleicht noch ein bisschen was mit rein an Säure, Essig oder dann doch nochmal eine andere Geschmacksnote, die kombinierend das Ganze unterstützen muss, oder ob eben halt dann nochmal was Crunchiges dazu fehlt oder nochmal ein knuspriges Element in Form von einem kleinen Algenchip. Ja, da tauscht man sich dann auch aus und arbeitet auch miteinander daran.
Wir hatten eigentlich das letzte Wort, wenn ihr euch mal nicht einig seid, oder wird dann die Familie um Rat geholt?
Also wir hören tatsächlich auch auf die Meinung von den, ich habe ja auch langjährige Mitarbeiter mit drin, also der Christoph, der Pascal und Alessandro und so, mit denen reden wir auch drüber, oder unserem Patissier. Da wird es, also es ist nicht nur absolute Diktatur, wo man sagt, hier die Chefs sagen das so und so, sondern ich sag nochmal, wir hören zu, wir kreieren jetzt demnächst ein neues Gericht, wo wir gesagt haben, wir wollen was mal mit einer Waffel machen, die gefüllt werden kann. Und da sind wir jetzt dran, da fangen wir jetzt gerade an mit dem Ganzen, oder jetzt, wie wir auf Ostern mit einem Milchlamm ein tolles Gericht kreiert haben, aus verschiedenen Komponenten mit Mispeln und mit Okra-Gemüse. Ja. Und das ist halt auch spannend. Also wenn eine Okra zu verarbeiten zum Beispiel, die dann anfängt so zu schleimen und feucht zu werden, das ist nicht so schön. Aber wenn man sie richtig macht und auch das alles richtig verwendet,
die ganz feinen
Bitterstoffe, dann ist es, ja, wie du sagst, das dann zu kombinieren und zu dosieren alles, dann passt es.
Hast du von seinem Erfahrungsschatz viel mitgenommen?
Ich sag mal so, man hat viel mitgenommen, man hat viel gesehen. Natürlich hat man sich auch in seinem Werdegang selber viele Inspirationen holen können. Wenn ich überlege, ja, ich habe meine Station gehabt, ja, beim Wohlfahrt, dann beim Thomas Bühner, sowohl jetzt auch beim Wissler und beim Franz Weckel in Ehningen. Viele wichtige Schätze in meinen Augen, ob es wirtschaftliches Arbeiten war oder eben halt kombinationstechnisch gesehen, viele Geschmacksannoncen, die man erleben konnte. So habe ich dann auch natürlich vieles bei ihm mitnehmen können und auch aufgeschnappt. Das ist so ein Riesenpool mit mehreren Positionen, wo man dann auch natürlich unheimlich gerne das ein oder andere Stück für Stück mal abruft, aber auch selber sagt, wie bei manch anderen, so viele Kombinationen, bis zu 24 Positionen auf einem Teller. Nein, das brauche ich nicht. Daraus kann ich ja eigentlich schon auch wiederum 2, 3 oder auch gar 4 verschiedene Gerichte kreieren. Da habe ich mich selber auch ein bisschen davon abgewandt. Aber produktorientiert dann mit einem Thema auf verschiedenen Positionen in der Kreationsebene zu arbeiten, das ist dann doch schon eher so ein Punkt, wo ich halt auch gerne mitarbeite, wie auch eben mal auch im Dessert-Bereich, wo ich auch mal das ein oder andere von tollen Kollegen was absehen konnte und mit Gemüse gearbeitet habe.
Ich habe heute so als kleine Zwischenkategorie ein kleines Spiel dabei, eigentlich relativ simpel für euch. Ich finde es heute aufgrund der Konstellation, glaube ich, sehr spannend und sehr gut. Ich habe 3 Fragen dabei.
Ja.
Die sind gleich und die darf jeder...
Ja oder Nein beantworten.
Dann sind wir auf jeden Fall schnell durch.
Nee, alles gut.
Jeder über den anderen beantworten darf.
Okay.
Ich würde einfach sagen, ihr kommt rein, das erklärt sich, glaube ich, gleich von allein.
Okay.
Und ich bin gespannt, weil dann lernen wir euch vielleicht auch noch mal ein bisschen von der anderen Seite kennen.
Okay.
Wir beginnen mit dir, Nico.
Ja.
Nico, was ist das absolute Lieblingslebensmittel von deinem Vater?
Das ist schwer zu sagen, weil es gibt so viele. Ich sag mal so, diese fernöstlichen Produkte sind natürlich sehr, sehr beliebt bei ihm. Er liebt den asiatischen Raum. Und wenn, dann würde ich jetzt auch mal darauf tippen, dass die verschiedensten Limetten wie Kaffee-Limetten oder Jutsu doch so in dem Säurethema ein Lieblingsthema für ihn ist. Man kann sich nicht festhalten, welches genau, weil er da einfach gerne auch damit in der Vielfalt spielt.
Wie ist es tatsächlich?
Ja, also er hat recht. Ich liebe asiatische Aromen, die ich natürlich versuche zu kombinieren. Also wenn, dann ist so der Stil vielleicht auch euroasiatisch. Da muss ich sagen, da bin ich eigentlich ganz scharf drauf. Und das, was ich natürlich an Prosciutto liebe, ist immer das, was echt geil ist. Also, zum Beispiel jetzt habe ich experimentiert mit einer Kette vom Schweinerücken. Nur die Kette zu verarbeiten. Oder den Saum vom Steinbutt. Den mit Tempura ausbacken und so weiter. Tolle Soße dazu zu machen. Das sind so starke Sachen. Oder nur die Unterschenkelchen von der Maispoularde. Und so weiter.
Andersrum, was ist sein Lieblingsprodukt?
Also der Nico, also ich muss immer sagen, er ist unheimlich zu haben, was Pilze betrifft. Also wenn der Steinpilze hat zum Beispiel, ja, oder jetzt auch die Morcheln, die bringt er ja auch selber aus dem Wald mit. Da kann man ihn schon, oder eine große Glucke, ja, die dann auch weiterverarbeitet mit tollen Ideen, da kann man ihn schon haben. Fangen. Also gerade in der Sache, die man pflückt, auch anpflanzt, weil er hat ja auch viel im eigenen Garten gehabt, also was auch vom Kürbissektor war.
Ja. Stimmt?
Ja, es ist eins von vielen Themen, auf jeden Fall.
Zweite Frage, jetzt wird es ein bisschen gemeiner. Und ich nehme jetzt schon mal vorneweg, es muss nicht mit der Gastro unbedingt zu tun haben jetzt gleich. Wir fangen mit dir an, Jörg. Ja. Jörg, auf diese Erfahrung mit Nico hätte ich am liebsten verzichtet.
Ja, gibt's was. Ich habe in Dresden gekocht und dann habe ich gesagt, wir fahren morgens wieder nach Hause und hat er sich da irgendwo so ein Nibbelbürsing machen lassen. Das fand ich nicht so lustig. Haben wir viel diskutiert drüber.
Jetzt kommt alles raus.
Du man darf ja auch mal seine Sünden verbergen dürfen und Erlebnisse durch Küchenpartys mit erleben.
Aber du darfst jetzt auch.
Ja, jetzt kann er zurückschlagen. Das war mir klar.
Ja. Gab es eine Erfahrung, auf die du verzichtet hättest mit ihm?
So konkret kann ich jetzt keine schildern, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber es gibt viele Situationen natürlich, wo auch diverse Streitsituationen vorhanden waren in der Produktorientierung eines Gerichts. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wo ich mal das eine oder andere versucht habe zu experimentieren und das Ganze dann doch nicht seine Geschmacksnuancen getroffen hat oder wo er nicht so überzeugt war oder vielleicht, weil es einfach nicht die zeitgemäße Situation von seiner Sichtweise gewesen ist und ich aber doch eher mutiger war, mal was auszuprobieren. Und in meinem Restaurant kommt sowas nicht rein, ja,
habe ich tatsächlich
bevor gesagt. Sowas serviert wird, vergiss es. Und also solche Situationen gab es dann auch und am Schluss war es ein Highlight. Und die Gäste waren dann mehr als nur begeistert und ja, aber ich glaube, da kommt nachher noch ein Thema dazu.
Und zu guter Letzt, Nico, du darfst wieder. Dieses Gericht von deinem Papa wirst du nie vergessen.
Dieses Gericht von meinem Vater werde ich nie vergessen. Ja, es gibt eine Terrine, die ist sensationell und oder eher ein Parfait kombiniert. Das ist eine Gänseleberparfait und Entenstoffleber gewesen, ich weiß nicht mehr konkret, mit Aal, karamellisierten Äpfeln und das Ganze als Geschichte der Terrine, als Vorspeise. Wurde erst vor ein paar Jahren nochmal zu einem Highlight oder zum Silvestermenü nochmal mit aufgegriffen. Das war sensationell oder auch eine gefüllte Taubenbrust mit Stopfleber.
Was war es bei ihm?
Also wenn er jetzt gerade vorhin schon angesprochen hat, das war genau dieses Gericht, das er gerade kritisiert, wo ich kritisiert habe, das kommt bei mir nie auf den Teller. Das war ein Dessert mit Erbsen.
Und Erbseneis.
Genau.
Genau. Und Champignons.
Und Champignons. Und die Gäste waren begeistert und ich konnte mich mit dem immer mehr anfreunden, sodass ich das dann auch wirklich in der Kombination ein Highlight fand.
Mit Oxalis Gehe aus dem Wald, Oxalis gesammelt, Schwarzwälder Kirsch Gehe und sowohl als auch Original Beans Nougat und Quinoa Crunch. Ja, das ist das Coverbild von unserem Kochbuch.
Also dafür, da hast du dann, sag jetzt mal, den Lohn darüber dann abgeholt, dass sich am Ende
erwartet. Das war eine Überraschung, ja.
Ich habe ja auch mal ein Interview gegeben, was mein größter Fehler war und da habe ich unter anderem auch gesagt, dass ich einfach am Anfang immer zu schnell reagiert habe und nie lang genug zugehört habe. Und das habe ich gelernt, seitdem die Kinder im Haus sind.
Aber was hat dich denn abgehalten an dem Gericht, dass du es das erste Mal gehört hast?
Ja, das war die Situation, ich habe es ja noch nicht einmal fertig gesehen gehabt. Ich habe nur die Komponenten gesehen. Da habe ich gesagt, was ist da Kirschgel, jetzt hast du da Champignons, jetzt hast du da Erbsenpüree und Erbsen. Und dann habe ich gesagt, sag mal, was gibt denn das? Also ich habe es ja dann später, wenn man das dann mit der Schokolade, mit dem Nougat probiert hat, mit allen Nuancen zusammen und auch mit dem Staub, mit dem Nougatstaub, wo du da dazu gemacht hast. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ist ein tolles Dessert.
Hast du dich seitdem jetzt auch mal an Gemüsedesserts probiert?
Wir haben immer wieder was mit Gemüsedesserts und so probiert, ob das mit Steckrübe ist oder mit Mairüben oder mit den Eiszapfen oder oder gepickelte Sachen oder auch mit rote Beete und Beeren, rote Beete und Beeren. Also haben wir immer wieder mal was gemacht. Also wie gesagt, ich sag nochmal, wir sind nicht diejenigen, die sich nicht trauen.
Das hat jetzt gerade nach Einwand bei dir ausgeschaut, oder? Jetzt bin ich gespannt.
Naja, also Einwand kann ich jetzt nicht viel bringen, aber ja, es gibt schon manchmal Situationen, wo man wirklich Mut zur Lücke aufbauen muss und ja, wo man halt auch wirklich mit Produkten experimentiert, wo man sagt, ja, das kann eigentlich dem Gast überhaupt nicht schmecken. Für uns ein absolutes Highlight aber ist, weil wir das als Köche doch nochmal ganz anders sehen, ganz anders umsetzen, verarbeiten. Ja, es ist immer so ein 50-50-Joker, weil letztendlich, wir kreieren ja viele Gerichte, viele Harmonien auf dem Teller, die wir für richtig halten und sensationell finden. Und letztendlich ist aber doch der Beurteiler der Gast, weil ihm muss es am Schluss schmecken. Und ihn dadurch so auch zu überzeugen, wie wir es für richtig halten, das bleibt immer so ein offenes Geheimnis am Schluss des Abends, wenn man dann auch nochmal durchs Restaurant geht. Ja, wie hat es denn den Gästen jetzt gefallen oder auch geschmeckt? Ja, also spannende Momente auch manchmal nach den experimentierfreudigen Situationen und Zeiten in der Küche.
Jetzt will ich mit euch zum Schluss noch ein bisschen auf den Spargel schauen. Was macht eures Erachtens den Spargel besonders?
Also erstens mal, dass er hier direkt aus der Region kommt, weil der Spargel ist wirklich unschlagbar. Und die Vielseitigkeit vom Verarbeiten, ob ich den jetzt roh mariniere oder in Tempura ausbacke oder mit Algen einpacke und als eine Sushi-Variante serviere. Also Spargel ist unglaublich vielseitig und wir verarbeiten ihn auch ganz klassisch im Restaurant, ob das ein Spargelgratte ist, ob das ein Spargel im Kreppmantel ist oder
Spargelmus, Spargelschaum
mit Soja und so weiter, genau. Also das ist so im Moment das Thema, wo wir bespielen und immer wieder wechselhaft arbeiten im Restaurant.
Ich finde ja den grünen Spargel, aus meiner Laienerfahrung, kann man ja sehr variabel einsetzen. Ihr kombiniert ihn ja beispielsweise gerade mit Estragon, Amalfi, Zitrone. Ich habe gehört, diese Mischung Zitrone-Spargel, bist eh ein großer Fan davon.
Ja.
Und kandierter Sesam. Mhm. Was mich aber frage, bevor wir auf diese Kombi-Spargel-Zitrone gleich ein bisschen schauen, was kann ich denn machen, dass ich aus dem weißen Spargel, dass ich den kreativ in Szene setze, ohne Kartoffeln, ohne Sauce Hollandaise? Gibt es da noch andere Varianten?
Ja, also wie gesagt, ich habe den Spargel schon in ganz feine Streifen geschnitten, ganz leicht mariniert mit einem Pimento, Estragon-Essig-Marinade, also ganz leicht mariniert, etwas karamellisiert mit Honig und dann einfach nur ziehen lassen. Oder wir haben jetzt aktuell das Gericht, was heute mein Koch in Ischgl ist, kocht. Der macht jetzt heute ein Sauté mit Soja. Soße, Soja, Honigglas und Spargel und serviert es auf einer Kartoffel-Aioli. Und diese Kombination mit dem Olivenöl oder Kartoffel und dem Spargel, der glasiert ist, Hammer.
Auch Hammer ist ja Spargel und Zitrone, habe ich gehört.
Ja.
Oder?
Sensationell.
Ja. Was zeichnet es aus?
Also was es auszeichnet? Nicht die Zitronensäure, die da drüber kommt,
das sondern Aroma.
Das Aroma. Wir sprechen nachher nur vom Aroma von der Zitrone. Nicht von dem, dass da was Saures drauf ist.
Oder eben einfach auch ein bisschen Frucht. Ja, so ein Erdbeer-Spargelsalat, sensationell. Mit schönem Balsamico-Essig, ein bisschen Minze mit reingeschnitten, etwas Frische noch. Ja, super, sensationelles Gericht, ja. Also so vielfältig. Und, ja, man kann ihn auch in Tempura auspacken und einfach nur so als Snack genießen. Unglaublich.
Den Spargel, den ich jetzt nachher mache zu diesem Spargeltörtchen, ist praktisch die Zitrone. Die Zitrone wird konfiert, also mehrmals erst blanchiert und dann wird die konfiert mit Zucker und dann wird die abgelöscht mit einem alkoholfreien Sekt und wird ganz langsam eingekocht. Dann kommt der Zitronensaft dazu. Und dann wird das ein ganz klares Gelee, also so, dass es nachher ganz leicht geliert und so, dass wir nur das Aroma drin haben.
Wenn jetzt jeder, wenn ihr jetzt da draußen Lust auf Spargel bekommen habt oder die Hörer gerade Lust auf Spargel bekommen, was würdet ihr sagen, ist so das Gericht, das man auch ganz einfach auf die Schnelle zu Hause kochen kann und vielleicht auch diesen Frühling mit Spargel kochen muss ja, und wie funktioniert's?
Also ich sag mal so ganz spontan, weil es gibt ja nicht jeden, der jetzt gerne auch einfach vielleicht jetzt in der Küche steht und die Zeit hat, nur Spargel zu schälen, dann zu kochen, ein ganzes Gericht draus zu machen. Ja. Gerade in der Grillsaison ist auch Spargel sehr empfehlenswert. Ja. Man kann den Spargel auch super auf dem Grill grillen und eben zu den ganzen schnellen Steaks mit dazu essen, um jetzt einfach nur eine schnelle Variante zu machen, eben dann halt auch schon vielleicht einen Tag vor den Spargel gekocht oder frisch am Morgen und dann noch einen Salat dazu eben mit den frischen Erdbeeren. Also da kann man kreativ und aber auch schnell sein.
Nico hat einen Erdbeersalat kreiert mit Erdbeersalat mit Spargel und einem kleinen Rösti, wo mit Ziegenkäse gefüllt ist. Boah, das ist richtig gut. Und ich kann halt, was ich sehr gern mag, ist so ein Spargel in Butter konfiert. Und er hat es gerade auf dem Grill angesprochen, wenn man das in ein Gefäß reinmacht, wo hitzefest ist oder in so eine Folie packt und das dann vom Grill ganz kurz laufen lässt mit reichlich Butter und das dann hinterher so raus ist, gerade so schlürft, das ist richtig lecker.
Jetzt hast du gerade den Salat angesprochen, den Tipp holen wir jetzt zum Schluss noch ab. Wie funktioniert er?
Das Rösti? ja gut, also jeder kennt ein klassisches Rösti und man kann sich auch überall eine schöne Rösti-Reibe holen. Man reibt die Kartoffel, am besten festkochend, salzt sie kurz ein, tut dann das ganze Kartoffelwasser auspressen in einem schönen Tuch, das Ganze schön in einem Ring ausdrücken, einen wunderbaren Ziegenkäse, am besten einen Ziegenfrischkäse mit Asche gerollt oder wie auch immer, je nachdem, was man auch kriegt, dünn aufschneiden, in die Mitte legen, die nächste Schicht Kartoffeln oben drauf, das Ganze schön anrösten und wenn dann eben das Rösti gar ist, innen drin eben halt mit dem Ziegenkäse, was man auch schön mit alten Balsamico-Essig marinieren könnte, aber lieber am Schluss das Ganze nochmal machen, Balsamico-Essig, ein bisschen Honig, frisch, dann eben noch diesen Erdbeerspargelsalat dazu, so ein geiles Gericht.
Dann weiß ich, was ihr jetzt gleich draußen alle machen werdet. Wahrscheinlich Spargel einkaufen gehen, weil ich glaube, ihr habt jetzt jeder einfach Hunger auch gekriegt. Probiert es aus am Wochenende, bekocht eure Lieben. Ich weiß, was wir jetzt auf jeden Fall dann auch gleich noch machen werden. Für uns steht nämlich heute auch die Koch-Challenge noch ein bisschen auf dem Programm und ich nehme es schon mal vorweg. Einen Spargel habe ich nicht dabei. Ich hatte heute zwar schon überlegt, eine mitzubringen, aber ich habe mich dann andersweitig entschieden. Lasst euch überraschen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei.
Uns auch, danke.
Und bevor wir jetzt zur Verabschiedung kommen, ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort gehört euch. Gibt es noch was, was ihr den Hörern mitgeben wollt?
Ja, also wenn ich jetzt noch was mitgeben darf, ist einfach im Moment, die Zeit ist so schnellläufig und für mich ist wichtig, also dass wir wirklich die regionalen Erzeuger einfach fleißig unterstützen. Man geht ja nur noch in den Supermarkt, die Erdbeeren kommen irgendwo aus Polen oder sonst woher. Und der Erdbeerbauer, der steht irgendwo noch und kriegt seine Erdbeeren nicht weg. Man sagt ihm nach, dass er zu teuer ist und so weiter. Dass man wirklich einfach unterstützt, dass die Regionalität und die hiesigen Produkte wieder mehr gekauft werden und dass man da dahinter steht und gerade im Verarbeiten.
Stimme ich genauso absolut zu. Vor allen Dingen einfach auch mutig sein und eben einfach öfters auch mal tolle Produkte sich leisten und gönnen. Man weiß nie, wie lange man noch so tolle Produkte irgendwo auf dem Markt findet und hat. Es kommt zwar immer wieder was Neues auf den Markt, aber es gibt einen Spruch bei uns, den wir immer festhalten, der kommt auch von meinem Vater. Wer genießt, der lebt.
Und mit der Weisheit machen wir dann die Folge heute auch zu. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept von den beiden findet ihr dann wie immer auf der Flying Schlemmer Website zum Download oder auf Instagram. Gebt mir ein Feedback, wenn ihr wollt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder aus der Stadt, in der Mosel und Rhein zusammenfließen. Wir verabschieden uns.
Ja, also tschüss, alles Gute.
Macht's gut.
Und
alles Gute.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, Servus und macht's gut.